Norbert Stratemeier hat es eben schon erwähnt, das Motto unseres Lichtpunkt-Festivals am vergangenen Sonntag, am vergangenen Wochenende, lautete Brücken bauen. Hier werden auch Brücken gebaut. Ja, euch eine gute Zeit im Kindergottesdienst. Brückenbau. Passend zu diesem Motto mussten drei Kandidaten bei unserer Lichtpunkt-Show am Samstagabend Brückenbauer erraten, und zwar nach der Dalli-Klick-Methode. Da wird ein verpixeltes Bild nach und nach aufgelöst und wer als erstes die Person errät, gewinnt. Unsere drei Kandidaten haben es geschafft, alle vier Brückenbauer schon in der ersten Phase zu erraten. Und jetzt gucken wir mal, ob sie das auch schaffen. Wer ist das? Bitte? Da war jemand da am Samstagabend. Nein, sehr gut. Mutter Teresa. Ja, genau. Das ist sie. Wir haben aber noch jemanden. Ist offensichtlich nicht so schwer. Wir lösen es auf. Martin Luther King. Genau. Und die dritte zu suchende Person. Das Ohr kennt irgendwie jeder. Mahatma Gandhi. Und hier hat mir eine Fotografie gefehlt. Deshalb, bitte? Jesus Christus. Genau, das waren unsere vier Brückenbauer, die zu erraten waren. Und mit diesen vier Personen werden wir uns in vier Gottesdiensten beschäftigen. Heute beginnen wir mit Mutter Teresa, Missionarin der Nächstenliebe. Agnes Goncha Boyacciu wurde am 26. August 1910 in Skopje im heutigen Mazedonien geboren. Sie wuchs in einer katholischen Familie auf, besuchte eine katholische Mädchenschule und bereits im Alter von 12 Jahren beschloss sie später einmal Ordensfrau zu werden. Mit 18 Jahren ist sie dann dem irischen Orden Schwestern der Loreta beigetragen. Sie verbrachte 2 Monate im Mutterhaus in Irland und dann sandte man sie nach Westbengalen also es ist eine Provinz im Nordosten von Indien. In Darjeeling, so heißt dieser Ort im Norden von Westbengalen, absolvierte sie ihr Noviziat und bei der Einkleidung übernahm sie den Ordensnamen Teresa in Anklang an Teresa von Lisieux. Danach arbeitete sie 17 Jahre lang in einer Schule, in der St. Mary's School in Kalkutta, zunächst als Lehrerin, dann als Schulleiterin. Das Elend, das Teresa auf Kalkuttas Straßen begegnete, ging ihr sehr nah und schon bald spürte sie den Drang, nicht nur zu lehren, sondern auch zu helfen. Mit 27 Jahren erkannte sie ihre Berufung, sich um die Ärmsten der Armen zu kümmern. Allerdings wurde sie erst 10 Jahre später vom Papst für diese Aufgabe freigestellt. Sie machte ein 3-monatiges Praktikum im Krankenhaus und dann begann Teresa, sich um die Armen, Kranken und Sterbenden auf den Straßen von Kalkutta zu kümmern. In den Armenvierteln richtete sie eine Schule ein und immer mehr Nonnen schlossen sich ihr an. 1947 nahm Teresa die indische Staatsbürgerschaft an, 1950 gründete sie die Gemeinschaft der Missionarinnen der Nächstenliebe. Mit dem Segen des Papstes und dem Einverständnis der indischen Regierung kümmerte sich die Ordensgemeinschaft um die Sterbenden, Waisen, Obdachlosen und Kranken. Besonders die Betreuung der Leprakranken lag ihnen am Herzen. In der Folgezeit eröffnete Teresa Waisenhäuser, eine Leprastation, eine Tuberkuloseklinik, ein Heim für ledige Mütter Und ab 1965 expandierte ihr wohltätiges Unternehmen auch ins Ausland. Von sich selbst sagte Teresa, sie habe nie den großen Weg vor Augen gehabt, sondern immer nur den einzelnen leidenden Menschen. Sie hatte also gar nicht vor, eine so riesen Bewegung zu inszenieren, sondern sie hat den Menschen gesehen, der vor ihr stand und der Not hatte. Man müsse kein perfektes Konzept haben, sagte sie, sondern einfach anfangen. Es gab zahlreiche Presseberichte über ihr außergewöhnliches Engagement und so wurde Teresa weltweit bekannt. Und obwohl sie über keinen hohen kirchlichen oder politischen Status verfügte, fühlten sich die Mächtigen dieser Welt durch ihren Besuch geehrt. Immer wieder gelang es Teresa, ihre Gastgeber in Spendenlaune zu versetzen nach dem Motto: Es macht Freude zu geben, es macht aber auch Freude zu nehmen. Für ihre Arbeit wurde Mutter Teresa mit Anerkennung und Preisen überschüttet. Unter anderem hielt sie 1971 den Friedenspreis des Papstes und 1979 den Friedensnobelpreis. Sie nahm ihn stellvertretend für alle nackten, hungrigen, verkrüppelten, blinden, armen und Ausgestoßenen entgegen. Und das Geld, das für das geplante Festbankett vorgesehen war, ließ sie sich ausbezahlen und organisierte damit eine Weihnachtsfeier für mehr als 2000 Inder. Mutter Teresa starb am 5. September 1997 und sie wurde am 13. September in Kalkutta mit einem Staatsbegräbnis und unter großer Anteilnahme der Weltöffentlichkeit beerdigt. Normalerweise dauern Seligsprechungen in der katholischen Kirche viele Jahre. Im Falle von Mutter Teresa ging das relativ schnell. Nur 6 Jahre nach ihrem Tod sprach sie der Vatikan am 19. Oktober 2003 selig und am 4. September 2016 heilig. Ihr Gedenktag in der Liturgie der römisch-katholischen Kirche ist der 5. September. Mutter Teresas Mission ist längst zu einem globalen Netzwerk herangewachsen. Heute kümmern sich fast 5000 Schwestern und Brüder in über 130 Ländern um bedürftige und notleidende Menschen. Eine beeindruckende Vita, eine beeindruckende Lebensgeschichte von einer Person, ich weiß gar nicht, wie groß sie war, aber ich glaube, den 1,50 Meter hat sie kaum überschritten. Und doch hat sie eine ganze Menge in dieser Welt bewegt. Und mich beeindruckt dieser Satz: Man braucht kein fertiges Konzept, man muss einfach anfangen. Mutter Teresa, Missionarin der Nächstenliebe. Diese Nächstenliebe wird im Neuen und im Alten Testament gleichgestellt mit der Liebe zu Gott. Beides wird gleich stark bewertet. Die Liebe des Menschen zu Gott ist ebenso wichtig wie die Liebe des Menschen zu seinem Mitmenschen. Das wird deutlich, als Jesus von einem Gesetzeslehrer gefragt wird: Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus antwortete: Was steht denn im Gesetz? Was liest du dort? Und der Gesetzeslehrer antwortete: Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus, handle so und du wirst leben. Dem Gesetzeslehrer war das zu einfach. Er fragte weiter: Ja, wer ist denn mein Mitmensch? Und da erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs überfielen ihn die Räuber, sie nahmen ihm alles weg, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg. Er sah den Mann liegen und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er an die Stelle kam. Er ließ ihn liegen und ging vorbei. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien. Als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Der ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich weiter um ihn kümmerte. Am anderen Tag zog er seinen Geldbeutel heraus, gab dem Wirt 2 Silberstücke und sagte: Pflege ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? Fragte Jesus. Wer von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Gesetzeslehrer antwortete: Der ihm geholfen hat. Jesus erwiderte: Dann geh und mach es genauso. Die Geschichte steht in Lukas 10, 25 bis 37 und mir sind 3 Dinge bei diesem Text wichtig geworden. Sie beginnen alle mit einem H. H wie hinschauen. Haben wir den Ton?
Hilflos liegt der 83-Jährige auf dem Boden, zusammengebrochen vor den Bankautomaten. Die Überwachungskamera zeichnet auf, wie 4 Kunden um den Mann herumgehen, über ihn hinwegsteigen, ihn achtlos liegen lassen. Keiner von ihnen hilft. Erst der 5. Kunde alarmiert den Notarzt. Der Rentner stirbt eine Woche später im Krankenhaus, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Ein Gutachten bestätigt inzwischen zwar, dass der Mann auch gestorben wäre, wenn er schneller medizinisch versorgt worden wäre. Dennoch müssen sich 3 der Kunden ab heute vor Gericht verantworten, wegen unterlassener Hilfeleistung.
Tja. Menschen schauen weg, obwohl andere Hilfe brauchen. Weil sie Angst haben oder keine Zeit. Weil sie keinen Ärger wollen oder sagen: Geht mich nichts an, sollen sich andere drum kümmern. Und gleichzeitig drängen sich skrupellose Gaffer um Unfallstellen, filmen Opfer und stehen den Helfern im Weg. Beides ist nicht zu fassen und doch passiert beides täglich. In dem Gleichnis, das wir eben gehört haben, haben 2 von 3 weggeschaut. Priester und Levit kamen vom Gottesdienst in Jerusalem. Sie hatten Gott für seine Barmherzigkeit gelobt und gedankt und ihn dafür angebetet. Leider sind sie dabei selbst nicht barmherzig geworden. Sie schauen lieber weg, als dass sie Verantwortung übernehmen. Und wir? Wie reagieren wir in solchen Situationen? Als ich Anfang 20 war, kam ich an eine Unfallstelle. Eine Frau war mit ihrem Auto unter einen LKW gefahren. Das sah schlimm aus. Die Frau saß noch in dem Auto. Ein paar Leute standen drumherum. Polizei und Krankenwagen waren alarmiert. Also bin ich irgendwann weitergefahren. Abends traf ich einen Freund von mir, der kurz nach mir an diese Unfallstelle gekommen war. Und er war ziemlich aufgebracht und meinte: Die Leute sind alle nur rumgestanden. Habe ich ihn gefragt: Ja, was hast du gemacht? Ich habe mich zu der Frau ins Auto gesetzt und ich habe mit ihr gesprochen, bis der Krankenwagen kam. Und damals habe ich beschlossen, nie mehr wegzuschauen, wenn jemand Hilfe braucht. Wir sollen hinschauen, weil Gott auch hingeschaut hat. Er hat unsere Not gesehen und seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, um uns zu erlösen. Gott hat nicht weggeschaut. Gott hat nicht gesagt: Geht mich nichts an, ihr seid selbst schuld, guckt, wie ihr klarkommt, sollen andere euch helfen. Nein, Gott hat hingeschaut. Er hat uns gesehen und er hat alles getan, was nötig war, um uns aus unserer Not zu befreien. Und deshalb sollen wir auch barmherzig sein und hinschauen, wenn uns Menschen begegnen, die Hilfe brauchen, so wie es dieser Samariter getan hat. Seine Zeitgenossen sagen von ihm, das ist überhaupt kein richtiger Jude, die Samariter, das ist ein Mischvolk, unrein, mit denen wollen wir sowieso nichts zu tun haben. Aber es war dieser Samariter, der dem verletzten Juden geholfen hat. Als er den Überfallenen sah, ergriff ihn das Mitleid. Der Samariter schaut hin und kümmert sich, weil für ihn der Mensch zählt, nicht die Herkunft, die Muttersprache, die Hautfarbe, die Kultur oder der Glaube, nicht mal die Probleme, die er sich möglicherweise einhandelt. Deshalb sollen wir hinschauen. Und das zweite H, wir sollen handeln. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und verband sie, dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier und brachte ihn in das nächste Gasthaus, wo er sich weiter um ihn kümmerte. Der Samariter lässt sich aufhalten. Er investiert Zeit und Geld und er macht sich die Hände schmutzig. Ich finde das beeindruckend. Als ich 19 Jahre alt war, ich hatte damals mein erstes Auto, ein oranger R4, ich glaube, sowas gibt es halt gar nicht mehr. Ich machte eine Tour durch Deutschland und an einem Morgen sprang der Motor nicht mehr an. Und da stand ich völlig hilflos, komplett in der Pampa. Handys gab es nicht und ich wusste nicht, wie ich da wieder wegkommen soll. Da brauste ein silberner Mercedes an, hielt, Scheibe ging runter, kann ich Ihnen helfen? Und ich sagte, ja, ich habe ein Problem, mein Motor springt nicht mehr an und dann ging es los. Ob ich denn ein Abschleppseil hätte? Hatte ich, aber ich hatte es nicht lange, da hatte er es. Kniete sich im feinen Tuch auf den Boden und ließ sich nicht davon abhalten, das Abschleppseil eigenhändig an seinem und an meinem Auto festzumachen. Und dann ging es los. Dann sind wir losgefahren bis ins nächste Dorf. Er fragte den ersten Bauer, wo denn die nächste Renault-Werkstatt war. Die war dann 3 Dörfer und 20 Kilometer weiter. Kein Problem, ich bringe sie hin. Dann sind wir da also eine halbe Stunde hingefahren und dann habe ich mich herzlich bedankt, aber der ist nicht weitergefahren. Der ging mit mir in die Werkstatt rein und erst nachdem ihm der Meister glaubhaft versichert hat, dass er sich um mein Fahrzeug kümmern wird und das wieder flott machen wird, da ist er in sein Auto gestiegen und losgebraust. Und ich habe nur ungläubig hinterhergeschaut. Solche Ereignisse vergisst man nicht, solche Erlebnisse. Da tauchen plötzlich Menschen auf aus dem Nichts und sind einfach für einen da. Nehmen sich Zeit, machen sich die Hände schmutzig, sind sich nicht zu schade. Im Fall des sterbenden Mannes in der Bank hätte ein Anruf beim Rettungsdienst genügt. Helfen ist manchmal so einfach, aber man muss es halt tun. Und da bin ich wieder bei Mutter Teresa. Wir brauchen kein perfektes Konzept. Wir müssen es einfach tun. Sicher, der Mann wäre wohl trotzdem gestorben. Aber das wussten die nicht, die über ihn hinweggestiegen sind. Einer meinte, ich dachte, es wäre ein betrunkener Penner. Hätte der keine Hilfe verdient? Der Samariter wusste, wen er vor sich hatte, nämlich einen Juden. Und die Juden waren verfeindet mit den Samaritern. Und trotzdem hat er geholfen. Ich weiß nicht, wer dir nächste Woche begegnet wird. Aber vielleicht ist ein Mensch drunter, der deine Hilfe braucht. Vielleicht ist es jemand aus deiner Familie oder aus deinem Freundeskreis oder aus der Nachbarschaft oder aus der Gemeinde. Vielleicht kennst du diesen Menschen, vielleicht nicht. Vielleicht ist er dir sympathisch, vielleicht nicht. Vielleicht hast du gerade Zeit, vielleicht nicht. Das ist egal. Verschließ dein Herz nicht, sondern sei barmherzig. Barmherzig sein heißt, nah beim armen Herzen zu sein und zu tun, was nötig ist. Das kostet manchmal was. Aber die Erfahrung zeigt, wir kommen dabei nicht zu kurz. Denn Gott freut sich über den, der hilft und handelt und er segnet ihn reichlich. Wir sollen handeln. Und das dritte H, helfen lassen. Am anderen Tag zog er seinen Geldbeutel heraus, gab dem Wirt 2 Silberstücke und sagte, pflege ihn. Wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Der Samariter muss weiter, die Geschäfte rufen oder die Familie. Vielleicht hat er einen wichtigen Termin, den er einhalten muss. Jedenfalls muss er los und er muss den Verletzten zurücklassen. Er pflegt ihn nicht, bis er gesund ist, sondern er nimmt fremde Hilfe in Anspruch. Ab jetzt kümmert sich der Wirt um den Verletzten und der Samariter geht seinen Weg. Ich halte diesen Aspekt durchaus für wichtig, weil wir manchmal nicht helfen aus Angst, wir könnten überfordert werden. Wenn ich jetzt hier etwas tue, dann habe ich einen riesen Teil an der Backe. Dann muss ich mich um alles kümmern. Das schaffe ich aber nicht, also tue ich erstmal gar nichts. Ich gehe vorbei, ich steige über die Leute hinweg, sollen sich andere kümmern, die mehr Zeit haben als ich, die kompetenter sind als ich. Die Geschichte zeigt, wer hilft, darf mit gutem Gewissen Grenzen ziehen. Und sich beim Helfen helfen lassen. Ich muss den betrunkenen Bettler nicht mit nach Hause nehmen. Es genügt, wenn ich dafür sorge, dass er medizinisch versorgt wird. Einen Menschen, der mich im seelsorglichen Gespräch an meine Grenzen bringt, darf ich getrost an professionelle psychotherapeutische Einrichtungen vermitteln, die damit umgehen können. Und jemanden, den ich diakonisch unterstütze, darf ich mit ruhigem Gewissen an die Tafel, ans Sozialamt oder ans diakonische Werk verweisen. Wer hilft, stößt früher oder später an seine Grenzen. Diese Grenzen müssen wir beachten. Aber sie dürfen uns nicht daran hindern, zu helfen, wo wir helfen können. Und deshalb sollen wir uns beim Helfen helfen lassen. Vermutlich wird keiner von uns eine zweite Mutter Teresa. Aber wir dürfen schon von ihr lernen und uns von ihrem Beispiel inspirieren und motivieren lassen. Wir müssen nicht das große Ganze sehen, sondern diesen einen Menschen, der vor uns ist und der jetzt unsere Hilfe braucht, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Niemand muss sich überfordern, aber niemand sollte Hilfe verweigern. Es ist ein Gebot Gottes. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und wer das tut, erfüllt aber nicht nur ein Gebot Gottes, sondern er wird gleichzeitig reich beschenkt, denn Jesus sagt, handle so, dann wirst du leben. Es liegt eine Verheißung darauf, auf der Liebe zum Nächsten. Gott segnet die, die bereit sind, ihren Nächsten zu lieben und ihnen Gutes zu tun. Wir tun uns damit letztlich selbst etwas Gutes, wenn wir anderen helfen, weil unser Leben dabei erfüllt wird und gesegnet. Probieren wir es doch einfach aus.